So, guten Morgen. Ich freue mich wieder bei euch zu sein und letztes Mal konnte ich nicht kommen. Ich hatte einen Fahrradunfall, aber Gott sei Dank, ich habe es überlebt und musste nicht operiert werden. Ich wurde so traditionell behandelt. Ich kann zwar die Hand noch nicht ganz strecken, aber es kommt noch mit Gottes Hilfe. Wir sind in Advent und so wie wir gehört haben, man sagt, dieses Thema passt nicht zum Advent. Aber ich würde euch gern was lesen und zwar, als der Engel zu Josef kam. Und Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einem Sohn gebären, den sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihrer Sünden. Also das war, was Gott zu Jesus gesagt hat. Jesus kam, um sein Volk zu retten von seinen Sünden, von ihren Sünden. Und deswegen musste Jesus auch kommen, so wie wir gehört haben. Jesus musste kommen, weil der Mensch einfach gefallen ist, weil er der Versuchung nachgegeben hat und er ist gefallen in den Sünden. Wir haben ja von dem Sündenfall gehört. Und deswegen kam Jesus, deswegen musste Jesus kommen. Und letztes Mal, als ich hier gepredigt habe, haben wir über Jakobusbrief gesprochen, wenn ihr euch noch erinnert. Wer weiß noch, was das Thema war? Wir sprachen über Glaube in Anfechtungen, wahre Glaube in Anfechtungen. Und wir haben auch über tote Glaube und wahre Glaube, wie die tote Glaube reagiert in Anfechtungen oder in Prüfungen und die wahre Glaube reagiert. Und natürlich, wir gehen alle durch Prüfungen in unserem Leben. Jemand sagte sogar, das ganze Leben besteht oft, also mehr oder weniger auf Prüfungen oder so Anfechtungen. Aber Jakobus verspricht uns in Vers 12, dass in dieser Prüfungen des Lebens, wenn wir niedergeschlagen und entmutigt fühlen, wenn wir oft keinen Ausweg sehen und denken, dass es irgendwie nicht gut ausgehen wird. Wir müssen erkennen, dass Gott uns verspricht, dass er mit uns ist in diesen Prüfungen. Gott wird uns die Weisheit geben, Gott wird bei uns sein und am Ende verspricht er uns die Krone des Lebens. Das ist in Vers 12. Also es ist nicht so, dass wir durch diese Prüfungen gehen und irgendwie alleine sind. Gott ist mit uns. Und er verspricht uns nicht nur bei uns zu sein, aber er verspricht uns eine große Belohnung, diese Krone des Lebens zu geben am Ende. Es ist gute Nachricht, oder? Und heute sprechen wir über das Thema Versuchungen. Und auch da ist Gott bei uns. Also wir sind nicht allein, wenn wir durch Versuchungen gehen. Gott hat uns nicht allein gelassen. Er gab uns den Heiligen Geist. Er ist immer bei uns. Er ist Emmanuel, Gott mit uns, aber er ist auch in uns, durch den Heiligen Geist. Das ist mehr als nur Emmanuel. Am Pfingsten kam Gott und er wohnte in uns drin. Und das ist das, was, also diese gute Nachricht, dass wir auch in Versuchungen nicht alleine sind. So, zum Beispiel Martin Luther argumentierte, dass jeder Christ einen Kampf hat mit der Sünde. Und er sagte, wenn du keinen Kampf hast, dann musst du dich fragen, ob du wirklich Christ bist. Wenn du nicht dieses Problem mit der Versuchung oder mit der Sünde immer wieder in deinem Leben hast, diesen Kampf nicht erkennst in deinem Leben, dann musst du dich fragen, ob du wirklich ein wahren Christ bist. Deswegen lass uns schauen, was Jakobus uns hier in Jakobus 1 sagt, in Vers 13. Und zwar sagt, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemanden. So, Versuchung. Das griechische Wort für Versuchung, das Jakobus hier verwendet, ist dasselbe griechische Wort, die bei Jakobus benutzt wird, auch für Anfechtungen. Nur, dass der Unterschied hier ist, dass das Wort hier als Verb benutzt wird. Das heißt, Jakobus will uns sagen, eine Prüfung erleben wir äußerlich in unserem Leben. Also es kommt von außen. Die Anfechtungen, die Teste kommen von außen. Aber die Versuchung zur Sünde, das ist was, was wir innerlich erleben. Während wir zum Beispiel durch eine Prüfung gehen, wenn wir durch einen Test gehen. Aber natürlich kommen auch Versuchungen auch in unterschiedlichen Zeiten. Auch manchmal, wenn wir vielleicht nicht durch einen Test gehen oder durch eine Prüfung oder Einfechtung in unserem Leben gehen. So, als erstes sagt uns Jakobus hier, Gott ist nicht die Quelle unserer Versuchung. Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, sagt Jakobus. Also das Wort kann nicht versucht werden im Griechischen, ist ein einzelnes Wort hier. Es kommt nur hier im Neuen Testament und es kann übersetzt werden unversucht. Also das heißt, dass Gott nicht mit dem Bösen vereinbar ist. Er hat keine Beziehung zum Bösen. Er ist völlig frei vom Bösen. Also immer wieder, wenn wir versucht werden, Gott die Schuld zu geben und zu sagen, warum lässt das Gott zu? Oder warum gehe ich durch diese Situation und durch jene Situation? Es kommt natürlich die Versuchung in die Anfechtungen, in denen wir uns befinden. Dann sagt uns Jakobus, es ist nicht von Gott. Gott ist nicht die Quelle. Und manche kritische Stimmen würden dann auch fragen, aber warum wurde Jesus versucht? Jesus war Gott. Und es wäre für ihn unmöglich zu sündigen. Er war Gott, wenn Jakobus hier sagt, Gott kann nicht versucht werden. Und die Antwort ist wirklich, natürlich ist komplex, ist theologisch komplex, aber es ist auch einfach. Jesus war auch 100% Mensch. 100% Gott und 100% Mensch. Und als Mensch konnte Jesus versucht werden, so wie wir auch versucht werden können. Und dann als zweites sagt uns Jakobus hier, Gott versucht niemanden. Das heißt, er sieht so aus, als die Empfänger von Jakobus, also diejenigen, denen Jakobus den Brief adressiert hat, dachten, sie waren in Gefahr, irgendwie zu glauben, dass Gott sie versucht. Und sie nahmen auch die Versuchung auf die leichte Schulter. Und sie dachten, ey, wir gehen durch diese Anfechtungen und diese Versuchungen und Gott versucht uns, er lässt diese Versuchungen auf uns zukommen. Ich wollte euch fragen, ob ihr den ältesten Gesellschaftsspiel aller Zeiten kennt. Mensch, ärgere dich, ist gut, ist einer der ältesten. Schach ist auch gut. Aber es ist der älteste Spiel aller Zeiten und er heißt das Schuldspiel. Dieses Spiel hat im Garten Eden angefangen. Und es ging so, Gott, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich dazu verführt. Aber nein, Gott, denn die Schlange, die du erschaffen hast, hat mich verführt. Und so ging es weiter und es ging so, dann Kain gab Abel die Schuld, Sarah gab Abraham die Schuld mit Hagar und Ismael, die Israeliten gab Mose oftmal die Schuld, Saul gab seine Krieger den Schuld und so weiter und so fort. Die Israeliten gaben Jeremias und andere Propheten die Schuld für ihren Sünden und dann den Sadduzäer, den Pharisäer und Israel gaben den einzigen den Schuld, der keine Schuld hatte, Jesus. Und das ist sozusagen der Spiel, den oft wir auch spielen. Dieser Schuldspiel. Und wir sind in Gefahr, jedes Mal, wenn wir sündigen oder wenn wir versucht werden, wir sind in Gefahr, irgendwie unsere Schuld auf jemand andere abzuwälzen und zu sagen, die ist schuld oder der ist schuld, und am Ende geben wir auch oft Gott die Schuld, auch indirekterweise, so wie Adam es gemacht hat oder Eva. Zum Beispiel ist es Gott schuld, dass er mich in diesem Zuhause aufwachsen lässt. Es ist Gottes Schuld, dass er mir so ein heftiges Temperament gab. Es ist Gottes Schuld, dass er mir so starke Hormone gibt, dass ich mich nicht beherrschen kann. Oder es ist Gottes Schuld, dass ich das und jenes vielleicht irgendwie mache. Und auch wenn wir es nicht sagen, wir sagen es oft indirekt. Deswegen will uns Jakobus erinnern, es ist nicht Gottes Schuld. Es ist nicht, wir müssen Verantwortung übernehmen. Und manche Kritiker fragen auch, warum Vater unser zum Beispiel, wenn wir beten, umführe uns nicht in Versuchung, und sagen, das ist ja doch ein Widerspruch, weil irgendwie, also Jakobus mit Matthäus und hier, aber die Theologen sind der Meinung, also diese Stelle sollte mehr Übersetzung, bewahre mich von Versuchung oder behüte mich von Versuchung. Es ist nicht unbedingt, dass Gott uns in der Versuchung führt. Es ist so ein bisschen alte Art zu sagen, behüte mich und bewahre mich von Versuchung. Das heißt, Gott ist nicht schuld. Und wahre Glaube, würde ich unterstreichen, nimmt Verantwortung für die eigene Schuld. Und zweifel nicht an Gottes Charakter an. Wenn ihr euch erinnert, wir haben an Anfechtungen darüber geredet, dass tote Glaube zweifelt Gottes Charakter an und sagt, Gott lässt das zu, warum lässt er das zu und er ist nicht da für mich und warum diese Krankheit, warum diese Situation in meinem Leben und wenn Gott doch so gut wäre, wo ist Gott, wenn alles was das Böse um uns herum passiert, wo ist Gott? Und oft, natürlich nicht nur die Welt stellt diese Fragen, oft stellen wir auch diese Fragen. Wir zweifeln oft, auch wenn wir es nicht aussprechen, wir zweifeln Gottes Charakter an. Aber wahre Glaube tut das nicht. Er weiß, Gott ist gut und die Versuchung kommt nicht von Gott. Und zwar Gott, alle guten Gaben, und wir werden weiter, also steht hier bei Jakobus, dass alle guten Gaben und alles, was gut ist, alles, was perfekt ist, kommt von Gott und nicht die Versuchung. So, in Vers 14 sagt Jakobus weiter, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. So, Jakobus hilft uns weiter und sagt, okay, wir werden von unserer eigenen Begierden versucht. Die große Gefahr in Anfechtungen besteht nicht darin, dass mir Unrecht angetan wird, sondern das Unrecht, was von mir angetan werden könnte. Als Martin Luther von dem Papst gerufen wurde, dass er den Papst trifft, ein paar Freunde von ihm haben versucht, ihm davon abzubringen, dahin zu gehen, und sagte, hey, hast du... Der wird dich töten, also du kommst nicht mit dem Leben davon. Und Luther aber sagte, nein, also ich werde dahin gehen und ich habe keine Angst vor dem Papst in Rom. Ich habe mehr Angst vor dem Papst in mir. Und oft, wir tendieren, also nach außen zu schauen und zu sagen, wie gesagt, also die von außen können uns irgendwie versuchen und die Sachen von außen, aber Jakobus sagt uns hier, unsere Verlangen ist oft das Problem. Und zum Beispiel Singles würden sagen, ich mag es nicht, allein zu leben, also gebe ich der Versuchung nach. Oder zum Beispiel ärmere Menschen stehen manchmal in Versuchungen und sagen, sie sind nicht schuld für einen Diebstahl, denn zum Beispiel das Mindestlohn reicht nicht zum Leben und sie geben der Versuchung nach. Also Jakobus macht uns hier klar, dass die Quelle der Versuchung in uns drin ist, also oder die, nicht die Quelle, aber die Versuchung wird durch unsere Verlangen irgendwie, wenn wir diese Verlangen nicht in uns wären, dann würden wir auch nicht versucht werden. Und obwohl Jakobus hier nicht erwähnt, wer hinter der Versuchung steht oder wer uns versucht, wir wissen, wer uns versucht. Also in Matthäus wird er genannt der Versucher, der Teufel. Er ist derjenige, der Jesus versucht hat, er ist derjenige, der Adam und Eva versucht hat und er ist auch derjenige, der uns versucht. Also, aber er nutzt unserem Verlangen, er nutzt unsere oft gute Verlangen, die wir haben, nicht unbedingt schlechte Verlangen. Er nutzt sie, um gegen uns zu kämpfen und uns zu versuchen. So dann, deswegen würde ich sagen, als Fazit hier, das wahre Glaube erkennt den inneren Kampf. Wir haben diesen Kampf in uns drin, oder? Der Papst in uns oder der Papst in Rom. Es ist diesen Kampf ist in uns drin. Es ist ein innerer Kampf. Und wir müssen alle gegen diesen Papst kämpfen. Wir sollen uns mehr um diesen Papst sorgen, ne, als um andere. Und der wahre Glaube weiß auch, wer ihre Widersacher ist. Also es ist auf keinen Fall Gott. Ne? Es ist der Versucher, der Matthäus ihn als der Versucher nennt, und zwar der Teufel. So, wir könnten sagen, dass die Versuchung ist eine Art Täuschungsmanöver von dem Teufels, um uns zur Sünde zu verführen. An sich, also Versuchung ist ja nicht sündhaft, oder? Jesus wurde versucht. Also das heißt, er hat keine Sünde begangen. Er kannte keine Sünde. Also wenn man versucht, ist es nicht gleich, dass man die Sünde begangen hat. Die Versuchung an sich ist nicht sündhaft, aber die Versuchung kann zur Sünde führen. Oft will uns der Teufel auch glauben lassen, nur weil ich mit irgendwas versucht werde, dass ich schon gesündigt habe, weil ich versucht wurde. Aber es stimmt nicht. Deswegen, die Versuchung ist eine Art Täuschungsmanöver. Er möchte uns täuschen und uns zur Sünde zu verführen. Und die Begriffe hier in dem Griechischen für gelockt oder angereizt und gelockt werden, sind Fachbegriffe aus der Fischerwelt. Wer fischt hier? Ist jemand, mag es? Ah, genau. Also der erste, den Griechische, hat die Bedeutung, mit einem Köder gelockt werden. Das heißt, wenn wir versucht werden, das ist wie mit einem Fisch, wenn man setzt einen Köder in so einem bei dem Angel, und also der Fisch wird angelockt. Und so werden wir auch mit der Versuchung. Wir werden angelockt, wir werden von der Versucher angelockt. Und das ist oft, also der Fisch wird mit irgendwas angelockt, was ihm wirklich schmeckt, oder? Also du kannst Fische nicht mit so einem Tannenzapfen anlocken, oder? Also du musst ihn schon anlocken mit irgendwas, was ihm schmeckt, was ihm gefällt. Und so funktioniert auch die Versuchung bei uns. Der Teufel kann mich zum Beispiel mit Fischen nicht anlocken. Ich mag Fischen. Also ich gehe manchmal fischen mit meinem Schwager von mir, aber einfach nur ihm zuliebe. Aber er könnte mich damit nicht versuchen. Aber er könnte mich zum Beispiel mit was anderes versuchen. Zum Beispiel mit Filmen, wie du sagtest. Also er könnte mich mit sowas versuchen. Das heißt, der Teufel weiß, also und jeder Fisch beißt mit, also er braucht, es gibt unterschiedliche Köder, oder? Also jeder Fisch beißt was anderes als, und so ist das bei uns auch. Und der Teufel kennt uns, der hat uns richtig gut studiert und er wird uns genauso versuchen, da wo wir schwach sind oder das, mit was wir mögen. Und dann das andere Begriff ist, von einem Haken gefangen zu werden. Also das heißt, am Anfang versucht er uns, und wenn wir zubeißen, dann kommt der Haken. Also hinter der Köder steht ein Haken oder hinter diesem Wurm oder was oder diese Fliege steht ein Haken und da sind wir gefangen. Und so funktioniert das. Jakobus wollte uns wirklich deutlich zeigen, wie das funktioniert. Und Jakobus verwendet hier das Partizip Präsens für den Verb. Das heißt, es ist ein fortwährendes Problem. Also wir werden immer wieder versucht. Das heißt nicht, ich wurde mal versucht vor 20 Jahren oder so. Ne? Wir werden immer wieder versucht. also auch von Jesus, als Jesus in der Wüste war, nach der Versuchung, da sagt uns die Bibel, der Teufel hat ihn in Ruhe für eine Weile gelassen. Das heißt, kam wieder zu Jesus und hat ihn versucht später. Wir finden dann im Evangelium auch zum Beispiel, wo Petrus zu Jesus sagt, wenn Jesus erzählt, ich werde am Kreuz gehen, dann sagt Petrus, oh, das sollte dir noch nie passieren. Dann sagt Jesus, hinter mir Satan. Das heißt, er wurde auch von Satan versucht. Also das war, der Satan hat ihn immer wieder versucht. Und dann, die ehrliche Wahrheit hier ist letztendlich nicht der Fischer, sondern der Fisch selbst für den Fang verantwortlich. Was sagt man? Ich habe keine Fische gefangen oder der Fisch hat nicht zugebissen, oder? Das Meer, der Fisch hat nicht zugebissen. Und das ist, am Ende sind wir verantwortlich, ob wir beißen oder nicht beißen. So, ich würde sagen, der wahre Glaube lässt sich nicht so leicht fangen, weil sie die Pläne des Teufels oft durchschaut. Also die Bibel sagt, ihr seid nicht in Dunkeln über die Pläne des Widersachers. Wir sind nicht in Dunkeln. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Das Wort Gottes hilft uns, dass wir die Pläne des Teufels erkennen und dass wir wissen, okay, er versucht uns und er möchte uns fangen und er möchte uns umschlingen, sagt uns die Bibel. So, dann Vers 15. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebärt sie Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebärt den Tod. Jetzt benutzt Jakobus eine andere Sprache. Das ist die Geburtssprache. Davor war das er hat uns in der Fischerwelt hineingeführt und jetzt kommt er mit Geburtssprache. Die eigenen Wünsche sind am meisten nicht unbedingt schlecht. Aber die Art und Weise, wie wir agieren oder handeln, mit unseren Wünschen zu erfüllen, entscheidet, ob wir sündigen oder nicht. Und da möchte ich ein bisschen veranschaulichen und sagen, der Verlangen nach Sex ist nicht schlecht. Also es wurde uns von Gott gegeben, Sexualität ist was Wunderbares, das Gott uns geschenkt hat. Aber es soll in dem Rahmen der Ehe bleiben, es sollte geheiligt sein zwischen Mann und Frau. Aber wenn ich dem Verlangen nachgehe, mit einer anderen Frau zu schlafen als meine Frau, dann begehe ich Sünde. Das passiert so. Dieses Verlangen an sich ist gut, aber es kommt darauf an, wie ich dieses Verlangen befriedige. Und um das zu veranschaulichen noch deutlicher, zum Beispiel das mit der Geburt, wenn ich zum Beispiel der Versuchung nach Sex nachgebe, mit einer anderen Frau zu schlafen, dann erst passiert was in meinem Inneren, wie bei einer Frau, die schwanger bleibt. Also ich fange an natürlich, ich gebe, also wie ein Empfängnis, da passiert dann was. Da fange ich an nachzudenken darüber. Diese Idee hat bei mir Wurzel geschlagen oder es ist ein Empfängnis dort passiert, so würde Jakobus erklären. Und dann wird von Jesus schon als Sünde genannt in Matthäus 5. Danach natürlich eine Zeit lang trage ich dieses sündhafte Verlangen in mir drin, er wächst und wenn die Zeit reif ist, wenn die richtige Person da ist oder wenn der Ort passt, dann gebiert dieses Verlangen die äußere Sünde des Leibes. Und wenn ich in dieser Sünde bleibe, dann birgt sie den Tod oder bringt sie den Tod. So, das möchte uns Jakobus so ein bisschen, also natürlich mit dieser Metapher, möchte uns zeigen, wie die Sünde wirkt. Es funktioniert natürlich mit anderen Sünden auch, nicht nur mit der Sexualität, also, oder mit anderen Verlangen auch. Und jeder von uns kann sich dann vielleicht ein bisschen seine Schwachstellen anschauen und vielleicht der Heilige Geist kann uns zeigen, dass das eigentlich so funktioniert und wir haben es schon so erlebt. Ne? Deswegen spricht die Bibel, dass wir unsere Sünden bekennen müssen vor Gott. Oder manchmal müssen wir uns vor andere Gläubigen unsere Sünden bekennen. Und durch Buße, also diese Metanoia, diese Sinnesänderung oder diese 180-Grad-Umkehrung, dass wir wirklich unsere Sünden ablegen. Also das heißt nicht, wenn ich gesündigt habe, dass ich keine Chance mehr habe. Gott hat auch einen Weg vorbereitet. Er sagt uns in 1. Johannes, Gott, wenn wir unsere Sünden bekennen, Gott ist gut und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Aber ich darf nicht in der Sünde bleiben. Weil wenn ich in der Sünde bleibe, dann erwartet mich der Tod. Und wir wissen zum Beispiel, ich habe oft gefragt in Gemeinden, was war der Unterschied zwischen Petrus und Judas? Der eine, beide haben gesündigt, der eine hat den Jesus verkauft, der andere hat den Jesus verleugnet. Was war der Unterschied zwischen den beiden? Und wenn man sich ein bisschen die Evangelien anschaut, wir merken, dass Judas in der Sünde gelebt hat. Er hatte das Geld, er hat immer von dem Geld genommen, er hat den Kompromiss schon davor gelebt. Petrus ist in der Sünde gefallen, Judas hat in der Sünde gelebt. Also das heißt, wenn wir in der Sünde fallen, wir dürfen nicht in der Sünde bleiben. Wir müssen unsere Sünde bekennen und Gott ist gut und gerecht. Er vergibt unsere Sünden und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. So, dann wahre Glaube heißt Sünden bekennen, Sündenablegung durch diese Sinnesänderung. Also wir dürfen nicht in der Sünde bleiben. Die Sünde ist schlimmer als Krebs, schlimmer als alles andere. Also viel kann uns passieren. Wir können wirklich, also schlimmer als Corona, gell? Schlimmer als alles andere auf dieser Welt ist die Sünde. Und weil sie nimmt uns, sie raubt uns das geistliche Leben. So, wie können wir dann von Jesus oder wer ist unser Beispiel, wer könnte unser Beispiel sein in Verbindung zur Sünde? Ich habe mir gedacht, Jesus ist das ultimative Beispiel, oder? Glauben wir, glaubt ihr das? Er war auch 100% Mensch. Also viele sagen, ja gut, Jesus, er war Gott. Nein, er war auch Mensch. Er würde in allem versucht wie wir. Der Teufel hätte ihn nicht versucht. Wäre die Möglichkeit nicht da, dass Jesus sündigt. Er hätte keine Zeit verloren. Er wusste, also Jesus hätte auch sündigen können. Die Hebräer 4,15 sagt uns, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleichen Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Er ist in allem versucht worden wie wir, ohne Sünde. So, erstens, Jesus hat voll Mitleid mit uns, wenn wir versucht werden oder auch wenn wir versagen. Er hat Mitleid mit uns. Er verdammt uns nicht. Wer ist der uns verdammt, wenn wir sündigen? Der Teufel, genau. Es ist nicht Jesus. Also, wenn du sündigst und wenn diese Verdammungsstimme kommt, das ist nicht von dem Heiligen Geist, auch nicht von Jesus. Es ist vom Teufel. Die Bibel hat die gute Nachricht. Es gibt immer Chancen. Gott gibt neue Chancen. Also viele sagen zweite Chance. Nein, Gott gibt mehrere Chancen, nur zweite Chance. Wir Menschen, wir sagen, ich gebe dir eine zweite Chance oder so, aber Gott gibt uns mehrere Chancen. Also solange wir leben, solange wir atmen, können wir zu Gott kommen. Und heute, wenn du da bist und denkst, es gibt keine Chance mehr für mich, das ist die Lüge des Teufels. Das ist nicht Gott. Gott ruft dich, komm nach Hause, so wie er der verlorene Sohn, er wartet auf dich, so wie er nach dem verlorenen Sohn, der Vater nach dem verlorenen Sohn gewartet hat. Er schaut sich um, wann kommt er? Und wenn du da bist, Gott wartet, dass du kommst, dass du zurück nach Hause kommst. Also wir müssen zu ihm kommen, unsere Sünden bekennen und er vergibt uns. Das ist die gute Nachricht. Aber natürlich möchte Gott, dass wir nicht in der Sünde bleiben. Also wir sollen nicht nach diesem Prinzip leben, immer ein Sünder, immer gerechtfertigt. Das heißt, wir sollen schon nach der Heiligung trachten. Wir sollen schon versuchen, im Heilig zu leben. Das heißt nicht, weil Gott mich vergibt, ich kann immer sündigen. Also wir sollen nicht diesen Gedanken haben. Aber Gott möchte, auch wenn wir gesündigt haben, haben wir Chancen. Also wir sind nicht perfekt. wir sind nicht sündenlos, wir werden nie sündenlos sein, bis Jesus kommen wird, also, und er uns verwandelt. Aber natürlich hat der Heil drei verschiedene Zeitformen für uns Christen. Und zwar, die Vergangenheitform des Heils ist, er hat uns von der Strafe der Sünde befreit. Das ist die Vergangenheitsform. Am Kreuz, Jesus starb für uns. Und wenn du Jesus am Kreuz getroffen hast, wenn du dich bekehrt hast und Jesus dein Leben gegeben hat, Jesus starb für dich am Kreuz. Also diese, deine Sünden, also die Strafe der Sünde wurde genommen von dir und von mir, wenn wir das gemacht haben. Und dann die Gegenwartform ist, er befreit uns von der Macht der Sünde. Also wir sind natürlich in dieser Gegenwartzeit. Und es ist, Gott möchte, dass Sünde keine Macht mehr über unser Leben hat. Dass wir frei sind. Wer den Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Er möchte, dass wir in dieser Freiheit leben. Oder? Ein Leben in Überfluss heißt frei sein. Freien, wirklich Gott zu dienen. Frei, ein erfülltes Leben zu füllen. Shalom, das wir feiern auch, natürlich eine der Kerzen steht für Frieden, für Shalom. Shalom heißt also diese ganzheitliche Frieden. Und das möchte uns Jesus geben. Und er möchte, die Sünde macht uns zum Sklaven. Paulus sagt, ihr seid keine Sklaven der Sünde mehr. Ihr sollt auch so leben, weil wir wurden ja auch befreit. Und dann kommt die Zukunft vor. Er wird uns frei von der Sünde machen, ganz frei von der Sünde machen. Wenn wir ihn sehen werden, wir werden sein wie er. In der neuen Welt, wenn Jesus wiederkommt, es wird keine Sünde mehr sein. Halleluja, das ist gute Nachricht, oder? So, wir wissen, dass Jesus versucht wurde in der Wüste, ja? Mit drei Versuchungen. Und diese Versuchungen stehen für die drei Hauptbereiche des Lebens, der Apostel Johannes zusammenfasst, auch in 1. Johannes 2,16. Alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und die hoffärtiges Leben, ist nicht von Vater, sondern von der Welt. Und auch wir, weil natürlich, du hast gesagt, wir haben, jeder von uns wird anders versucht und das stimmt, oder mit anderen Sachen. Wir sind ja auch unterschiedliche Fische, oder? Mal groß, mal klein, mal... No. Ja, aber es ist so, wir sind anders versucht. Und wir werden natürlich in diesen Bereichen versucht, wo wir schwache Stelle haben und nicht unbedingt, wo wir so stark sind. Also der Versucher, der Teufel kommt zu uns, wo unsere Schwächenwände sind, nicht die Betonwände, sondern diese Rigipswände, ja. Und oft, also er geht nicht gegen die Betonwände, weil der würde sich vielleicht wehtun, aber gegen die Rigipswände geht er dagegen. Und dann geht er nochmal dagegen und nochmal. Und irgendwann fallen diese Wände, ja, wenn wir uns nicht stark machen. So, zum Beispiel, also das Erste, das Fleischeslust, könnte Sexualität sein, könnte Drogen sein, könnte Alkohol sein. Also manche an sich sind schlecht, manche verlangen, manche sind vielleicht gut. Essen sein, könnte Sport sein, Erholung. Es können viele, jeder von uns kann noch mal ein Beispiel dazufügen. Oder Augenlust. Wir wissen, dass der Körper als ein Kultobjekt geworden ist in unserer Zeit. Die Schönheits-OP, diese Fitnessmania, diese Social Media, die Netflix, Facebook, keine Ahnung, YouTube, Filme. Also das ist die Augenlust. Solomon sagt uns, der Auge hört auch nicht mehr, also der Auge lüstet die ganze Zeit. Also er wird nicht satt zu lüstern. Oder hoffärtiges Leben, ein teures Auto, ein großes Haus, große Karriere zu haben, einen Namen in der Welt oder sogar in der Gemeinde zu haben. Also es ist alles mit all dies und viel, viel mehr. Also in diesen Bereichen können wir versucht. So, wie hat Jesus die Versuchungen widerstanden? Weil das ist am Ende möchten wir uns das anschauen. Weil das hilft uns. Wir können von Jesus lernen. Er ist das ultimative Beispiel, so wie wir auch gesagt haben. So, die Bibel sagt uns in Lukas 4,1, Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte von Jordan zurück und wurde vom Geist in der Wüste geführt und 40 Tage von Teufel versucht. So, wie hat Jesus widerstanden? natürlich oft wird das, Jesus hat das Wort benutzt und durch das Wort. Und das ist wichtig, das ist mein zweiter Punkt. Das erste Punkt ist, Jesus hat widerstand durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt uns, Jesus war voll des Heiligen Geistes. Und dann wurde er in der Wüste geführt. So, die Frage für uns lautet, mit was fühlen wir uns geistlich? Paulus sagt uns, wir sollen nicht voll mit Wein sein, sondern voll mit dem Geist. So, anstatt Wein kann jeder von uns das schreiben, mit was er sein Leben füllt. Der Heilige Geist kann dir zeigen. Also ich weiß, ich kenne mein Leben, ich kenne eurem Leben nicht, aber ihr und der Heilige Geist, ihr kennt eurem Leben. Und der Heilige Geist kann dir zeigen, mit was füllst du dich? Mit was füllt deinem Leben? Wie passiert das praktisch, mit dem Geist gefüllt zu werden? Wie kann ich praktisch das tun? Es ist wie mit einer anderen Beziehung auch. Oder? Ich bin voll verliebt in meine Frau. Oder voll verliebt in meinen Mann. Ich bin voll verliebt in Gott. Oder nicht. Also indem wir in Zeit in Gottes Gegenwart verbringen. Im Gebet. In Wort. In Fasten, in Meditation. Sogar in der Gemeinschaft mit dem Heiligen. Wenn wir Gemeinschaft mit dem Heiligen haben, haben wir Gemeinschaft auch mit Gott. Natürlich, wenn Gott im Zentrum ist, nicht wenn wir vielleicht, über Fußball und andere Sachen reden. Das sind auch okay, aber wenn wir Gott immer im Zentrum haben, wenn wir immer wieder zurück zu Gott kommen, wenn wir auch in dieser Gemeinschaft auch Gott ins Zentrum legen, wir wollen auch miteinander und mit Gott Gemeinschaft haben. Also es ist diese Kraft des Heiligen Geistes, dass Lukas in Apostelgeschichte als Dynamos, als diese göttliche Kraft bezeichnet, der Jesus befähigt hat, die Versuchung zu widerstehen. Und auch durch diese Kraft können wir die Versuchung widerstehen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen seine Kraft, um die Versuchung zu widerstehen. Also wir können den Teufel nicht mit unsere Kraft besiegen. Oder er kommt gegen uns mit der Versuchungen und wir können nicht aus unserer eigenen Kraft gegen ihn kämpfen. Wir sind zu schwach dafür. Ich weiß noch, als ich noch kein Christ war, und ich bin ja in christlicher Familie aufgewachsen, ich wusste vieles, dass es nicht gut war. Und ich habe manchmal versucht, aus meiner eigenen Kraft manches zu leben. Glaubt ihr, habe ich geschafft? Immer wieder versagt. Und das hat mich wirklich sowas, dann war ich enttäuscht und habe ich gesagt, es rentiert sich gar nicht. Und das hat sich auch gar nicht rentiert, weil ich konnte nicht aus meiner eigenen Kraft. Erst als ich dann Christ geworden bin und dann nicht mehr aus meiner eigenen Kraft versucht habe, dann habe ich widerstanden können, durch Gottes Kraft, durch Gottes Geist. Es ist seine Kraft in uns. Es hat uns Jesus gesagt, nicht durch die Kraft des Pferdes oder durch die Kraft, also den Reiter, sondern durch meine Kraft. Also es ist Gottes Kraft, nicht aus unserer eigenen Kraft. Das können wir nicht. Und Jesus hat durch Gottes Kraft die Versuchung widerstanden. Aber dann als zweites Punkt. Jesus hat sich verteidigt mit dem Schwert des Geistes, mit dem Wort Gottes. Jesus kannte das Wort Gottes auswendig. Er hat gesagt, hinter mir Satan, denn es steht geschrieben. In alle drei Versuchungen, Jesus hat ein Bibelzitat gegeben. Also er hat nicht gesagt, ja weißt du, wart mal ab, also ich meine, psychologisch gesehen, ist das nicht so gut, dass du mir sowas anbietest. Also als Leiter, er hat das nicht gesagt. Er hat wirklich gesagt, er hat nicht mit dem Teufel diskutiert, er hat sich mit dem Wort verteidigt. Wir dürfen oft, wenn wir in Versuchungen sind, wir dürfen nicht versuchen zu diskutieren und auch philosophisch oder psychologisch oder weiß ich, mit welchen Argumenten zu kommen, sondern wir müssen das Wort zitieren. Wir müssen uns mit dem Wort verteidigen. Und deswegen müssen wir das Wort, wir müssen das Wort kennen, oder? Wir müssen das Wort auch auswendig lernen, das hilft uns, weil dann wissen wir, ja, was steht da geschrieben? Oder wenn wir in Versuchungen sind, wenn wir nicht mehr wissen, oh, wenn wir mit einem Thema versucht werden und sagen, oh, was steht da? Ich soll nicht stehlen. Das ist ein Gebet oder ich soll ein Gebot oder ich soll nicht Ehe brechen oder wer in seinem Herzen eine Frau anschaut und ein Herzen begehrt, dann hat er schon gegen sie gesündigt und solche Sachen. Wenn ich diese Stellen nicht kenne, dann lasse ich mich gehen und denke, ah, das ist ja gar nicht so schlimm. Jesus hat zwar versprochen, dass uns der Heilige Geist in der Wahrheit leitet, aber wir müssen die Wahrheit kennen. Der Heilige Geist kann mich nicht in der Wahrheit leiten, wenn ich die Wahrheit nicht kenne, oder? Und dann, Jesus hatte auch die richtige Interpretation des Wortes. Warum? Weil der Teufel kam zu ihm mit dem Wort, oder? Er sagte, ja, es steht geschrieben. Also sag diesen Steine, die sollen sich in Brot verwandeln und dann kannst du deine Hunger stillen. Du kannst diesem Verlangen selbst stillen. Also du brauchst nicht von Gott abhängig, dass Gott dir dein Verlangen stillt, dass er dir ein paar Engel schickt, nach der dir helfen, sondern du kannst es selber machen. Du kannst ja Wunder tun, oder? Also wie gesagt, der Versucher hat das Wort nicht benutzt, um Gott zu ehren. Und er wird das auch nicht in unserem Leben nicht benutzen, um Gott zu ehren, sondern dass wir unser eigenes Verlangen selbst stillen. Und zwar als Beispiel, ich kenne einen Mann, der mir mal gesagt hat, dass er den Ruf Gottes in der Mission bekommen hat. Aber seine Frau wollte nicht mitgehen und sie hat das nicht dasselbe bekommen wie er. Und er sagte, weißt du was, ich werde mich scheiden lassen, weil meine Frau nicht geistlich ist und nicht auf Gott hört und ich scheide mich von ihr. Also versteht ihr, wie der Teufel ihn verführt hat? Also der Teufel hat ihn verführt und gesagt, deine Frau ist nicht geistlich, deine Frau ist nicht sie ist fleischlich, sie denkt immer, also auf das irdische Leben, sie will hier in Deutschland bleiben, sie will nicht in einem armen Land gehen wie du und so, und du bist so geistlich und du bist so gut und du willst in Mission gehen, also lass dich von ihr scheiden. Und, weißt du, was er gemacht hat? Er hat sich scheiden lassen. Aber er ist nicht in der Mission gegangen, er ist immer noch in Deutschland. Weil der Teufel hat wirklich sein Verlangen, also sein inneres Verlangen nach was anderes, nach Abwechseln oder was weiß ich was. Und dann hat das alles so geistlich verkleidet. Und da, zum Beispiel, Beispiele dafür sind auch diese Wohlstandsevangelium. Gott möchte, dass du reich bist, dass du gesund bist. Also und natürlich möchte Gott, also Gott verspricht uns auch ein erfülltes Leben. Aber das heißt nicht so, wie die Wohlstandsevangelium das verkauft. Oft kann das ein erfülltes Leben nicht, es muss nicht unbedingt mit Geld oder mit Gesundheit, sondern wirklich, dass ich in Gottes Plan bin, dass ich in Gottes Berufung bin, dass ich wirklich großartige Beziehung habe mit Gott. Das ist ein erfülltes Leben und nicht unbedingt, dass ich, also reich, gesund und andere Versprechungen, die sie machen. So, als Zusammenfassung. Wir haben gesehen, dass Glauben das Ausschlagende ist in der Art und Weise, wie man mit Versuchungen umgeht. Wenn man glaubt, wenn man im Glauben ist, dann reagiert man richtig in Versuchungen. Wahre Glaube nimmt Verantwortung für ihre Schuld und zweifelt nicht am Gottes Charakter. Also wir müssen in uns hineinschauen. Wir müssen sehen, okay, welche Verlangen sind richtig oder welche Verlangen nutzt den Teufel, und mich zu verführen. Und dann sagt uns Jakobus, nicht Gott ist derjenige, der uns versucht, sondern der Teufel ist es. Also die Bibel sagt uns im Allgemeinen, aber Jakobus sagt uns, Gott versucht uns nicht. Und in anderen Stellen sehen wir, uns versucht der Teufel. Und dann weiterhin, wahre Glaube erkennt den inneren Kampf und weiß, wer unsere Widersacher ist. Aber auch wahre Glaube lässt sich nicht leicht durch die Versuchungen zu Sünde verführen, weil sie die Pläne der Versucher oft durchschaut. Außerdem, wahre Glaube, wenn sie versagt, ist bereit, ihre Sünden zu bekennen, sie abzulegen durch die Sinnesänderung. Also wahre Glaube bleibt nicht in der Sünde. Egal was wir tun, wir dürfen nicht in der Sünde bleiben. Wenn wir krank sind oder so, wir versuchen immer gesund zu werden, oder? Wenn wir eine Erkältung haben, wir gehen zum Arzt oder wir nehmen Medikamente, wenn wir eine andere seriöse Krankheit haben, wir sagen, das wird von selbst gehen. Nein, das geht nicht von selbst oft, wenn wir es nicht behandeln. Und so ist auch mit unseren Sünden. Wir müssen zu dem Arzt der Ärzte gehen, zu Jehova Rapha. Ne? Der ist Gott, dein Heiler. Er heilt uns. Wir müssen zu ihm gehen und mit unseren Sünden, mit unserer geistlichen Krankheit zu ihm gehen. Und einfach, er kann uns heilen. So, zum Schluss haben wir von Jesus, er ist das ultimative Beispiel, gelernt, wie wir in diesem Kampf gegen Versuchungen widerstehen können. So, Jesus hat mit was gekämpft? Mit dem Schwert des Geistes, oder? Und diesem Schwert haben wir auch. Es ist hier und es soll uns wichtig sein, wir sollen sehr vertraut damit umgehen, okay? Wir sollen gut sein mit dem Schwert, oder? Wir sollen das ist wichtig. Deswegen, ich lese das Wort nicht, weil ich muss es lesen, weil Gott will, dass ich lese. Es ist so, ich muss 2, 3 Kapitel lesen, dann habe ich irgendwie meine Arbeit getan oder mein Dienst. Also ich habe Gott zufriedengestellt. Nein, ich lese das Wort, weil er so wichtig ist, er lebenswichtig ist für mich. Er rettet mich, Gott heilt mich durch das Wort. Und das Wort hilft mir in Versuchungen. Es ist das Schwert, mit dem ich mich verteidige, das Schwert des Geistes. Aber dieses Schwert ist zu schwer für meine schwachen Hand, also auch diese Hand, mit der ich verletzt bin. Mit welcher Kraft kann man dieses Schwert schwingen? Mit der Kraft des Geistes. Wir brauchen nicht nur das Schwert, wir brauchen auch die Kraft des Geistes, um wirklich uns verteidigen zu können. Und das hat uns Gott alles zur Verfügung gestellt. Das Wort ist hier. Wir haben in so viele Übersetzungen, in so vielen Sprachen, in Herzenssprache. Aber wir haben auch den Heiligen Geist. Wir sollen voll des Geistes sein und erfüllt durch seinen Geist. Dann werden wir die Versuchungen überstehen. Wir werden wirklich in diesem Leben hineinkommen, was Jesus für uns sich ausgedacht hat. Ein Leben in Überfluss, ein Leben wirklich, die Gott Ehre bringt. Amen.